ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Sophie von der Tann.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Sophie. Wir duzen uns. Hatten Grund, wir haben uns gestern schon kennengelernt und getroffen. Du bist nämlich gerade unterwegs und warst gestern auf einer Podiumsveranstaltung hier im Land in Gschwend. Berichtest für die ARD aus Israel, aus dem Westjordanland und eben aus dem Gazastreifen, also aus den Palästinensergebieten. Vom Morgenmagazin über die dritten Programme bis zu den Tagesthemen, alles dabei. Machst du jetzt seit 2 Jahren auch seit dem Angriff der Hamas auf Israel, also von Tag 1, wirklich über einen der schwierigsten und katastrophalsten Konflikte der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Jetzt bist du gerade aus Israel gekommen, vorgestern.
Ein paar Tage länger, aber ja.
Wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut. Ich bin ziemlich viel in Deutschland unterwegs. Ich war schon beim MDR in Leipzig in verschiedenen Sendungen und dann bin ich in den Zug gesprungen und bin hier angekommen.
Also du machst jetzt nicht gerade Urlaub?
Nee, das kann man nicht so direkt sagen.
Lauter Termine. Ja, wenn du jetzt aus Israel zurückkommst, bist dann ein paar Tage hier in Deutschland, dann geht's auch wieder zurück, glaube ich, demnächst. Wie sind denn diese Aufenthalte hier so für dich? Also wenn du dann auch noch 1000 Termine hast, musst du dich ja ein bisschen auch anfühlen wie in so einer fremden Welt.
Ja, das ist schon manchmal ein komisches Gefühl, dieser Switch zwischen meinem Leben in Tel Aviv und der Berichterstattung da vor Ort und dann auf einmal Herbst in Deutschland und ein ganz anderes Leben hier. Ich finde das manchmal tatsächlich anstrengend, dieses Hin und Her switchen, aber es gehört halt einfach zu dem Job auch dazu.
Vertraut und doch so fremd, ne?
Ja.
Wo bist du zuletzt gewesen in Israel?
Also ich bin aus Tel Aviv hier hingeflogen. Ich lebe in Tel Aviv, unser Studio ist in Tel Aviv, aber wir sind natürlich viel unterwegs, im Westjordanland auch, in ganz Israel. Und wir würden auch gerne in Gazastreifen rein, aber seit dem 7. Oktober 2023 lässt uns Israel da nicht rein. Wir können nicht von da unabhängig berichten und deswegen arbeiten wir mit palästinensischen Ortskräften, Mitarbeitern vor Ort zusammen, die uns helfen bei der Berichterstattung von dort.
Was war der letzte Ausflug, den du selbst gemacht hast? Also wo hat der dich hingeführt? Ich sage immer Ausflug, aber es ist eigentlich, also wie soll man das sagen? Reise, Trip, was auch immer.
Recherche-Trip, würde ich sagen. Ja. Recherche-Trip. Ich war im Süden von Israel, in der Nähe vom Gazastreifen, wo die Amerikaner gerade ein Zentrum aufbauen. Das nennt sich CMCC. Zivil-militärisches Kooperationszentrum, klingt so ein bisschen ungelenk, und von dort aus wird koordiniert, was im Gazastreifen abläuft. Und ich wollte das mal sehen, weil ich viel davon gehört habe. Das ist quasi die Schaltzentrale für das, wie es im Gazastreifen weitergeht. Und das ist eine große Lagerhalle im Prinzip. Und das wirkte alles noch so ein bisschen provisorisch da, mit so einem Parkplatz, Schotterparkplatz und einer Sicherheitsfirma, die uns dann irgendwie verscheucht hat, dass wir da nicht sein sollen. Und man sah lauter Autos geparkt mit Diplomatenkennzeichen und zum Beispiel Rotes Kreuz war da auch. Und wir haben vor allen Dingen viele amerikanische Soldaten gesehen, die da ein- und ausgingen, israelische Soldaten. Und man hat so ein Gefühl dafür bekommen, naja, es sind jetzt im Prinzip die Amerikaner, die den Ton da angeben. Und das treibt auch viele Israelis um, dass im Prinzip jetzt von der Regierung Donald Trump ganz stark vorgegeben wird, wie es da weitergeht. Und an so einem Ort kriegt man da so ein bisschen ein Gefühl für, auch wenn wir da nicht reinkommen konnten.
Das ist jetzt etwas, was wir hier in Deutschland nicht unbedingt so hochfrequent gerade schon zu hören kriegen. Wie ist das in Israel? Wird da schon drüber diskutiert?
Ja, also das ist öffentlich? Ein Riesenthema. Ja, das ist ein ganz großes Thema, dass im Prinzip, wie gesagt, jetzt die Entscheidungsmacht ganz stark bei den Amerikanern liegt, darüber, wie es weitergeht. Der Druck ist da groß von den Amerikanern, dass auch diese Waffenruhe im Großen und Ganzen jetzt beibehalten wird, auch wenn man sagen muss, die ist sehr brüchig. Und Waffenruhe heißt nicht, dass es da nicht auch zu Brüchen kommt und geschossen wird. Aber da ist großer Druck von den USA und die bauen jetzt eben dieses Zentrum auf. Und da wird viel im Hintergrund auch verhandelt, wer wird dann die Truppen stellen, die in den Gazastreifen auch reingehen, weil es soll so eine internationale Stabilisierungstruppe geben, laut diesem Trump-Plan, die in den Gazastreifen reingehen sollen und dann dafür sorgen sollen, dass dieser Plan auch umgesetzt wird, also die dafür sorgen sollen, dass humanitäre Hilfe auch wirklich zu den Menschen kommt, die vor allen Dingen auch irgendwie umsetzen sollen, dass die Hamas entwaffnet wird. Und da ist natürlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Und es ist auch immer noch nicht klar, wer stellt dann diese Truppen? Sollen Truppen aus muslimischen, arabischen Ländern sein? Aber wer das dann tatsächlich sein wird, das wissen wir noch nicht.
Mhm. Du hast gerade erzählt von dem Zentrum, das du jetzt sehen konntest, wo offensichtlich viele amerikanische Diplomaten vorfahren, wo sich irgendwas tut in Israel, im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Aber so richtig reinkommen als Journalistin tust du da nicht, oder?
Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass wir eine Zusage haben, eine halbe Stunde lang reinzukommen nächste Woche, um uns da mal umzuschauen. Also ganz kurz und knapp nur, können auch keine Interviews machen.
Eine Stunde ist nicht viel.
Ne? Nee, das ist nicht viel. Aber das ist halt, wie gesagt, gerade alles im Aufbau, diese Art Schaltzentrale, wo ganz viele amerikanische Soldaten sind, internationale Diplomaten, israelische Soldaten auch. Und wo ja im Prinzip gesteuert wird, wie es im Gazastreifen weitergeht.
Mhm. Apropos Gazastreifen, da kam direkt eine Frage von einer SWR1-Hörerin schon im Vorfeld der Sendung, Barbara Faulhaber. Und die möchte gerne wissen, was du denn so hörst von der augenblicklichen Situation im Gazastreifen. Kannst du da was sagen?
Also offiziell herrscht Waffenruhe, auch wenn man dazu sagen muss, dass die eben sehr fragil ist. Und dass auch trotz Waffenruhe es immer wieder Brüche dieser Waffenruhe gibt und geschossen wird. Und für die Menschen im Gazastreifen hat dieser letzte Monat natürlich schon bedeutet, dass dieser große Krieg ist jetzt erstmal vorbei. Und das ist ein enormes Aufatmen. Viele Menschen sind zum Beispiel aus dem Süden zurückgekehrt nach Gazastadt, aber finden da Trümmerhaufen vor, enorme Trümmerhaufen. Und nur weil jetzt offiziell dieser Krieg erstmal vorbei ist und eine brüchige Waffenruhe herrscht, heißt das nicht, dass das Leid dieser Menschen vorbei ist. Es kommt nach wie vor nicht so viel humanitäre Hilfe in den Gazastreifen rein, wie das eigentlich laut Abkommen der Fall sein sollte. Der Grenzübergang Rafah im Süden nach Ägypten ist auch noch nicht offen. Das heißt, die Versorgungslage ist nach wie vor schlecht für die Menschen und viele wissen überhaupt nicht, wie sie da langfristig eigentlich weiter leben sollen angesichts dieser massiven Zerstörung, dieser Trümmerberge. Wo sollen diese ganzen Trümmer überhaupt hin? Wie soll das alles wieder aufgebaut werden? Es fehlt da letztlich an allem, an der Grundinfrastruktur, die man so zum Leben braucht.
Was hört man denn von der, du hast gerade schon angesprochen, von der Versorgungslage? Also wenn Rafah, der Grenzübergang im Süden, dicht ist, heißt das, man kommt von unten auch nicht rein. Wo kommt man denn jetzt gerade rein? Also gibt es Hilfslieferungen?
Ja.
Habt ihr da Informationen zu?
Es gibt Hilfslieferungen, die kommen über den Grenzübergang Kerem Shalom rein. Und zum Teil, also hauptsächlich darüber, aber wie gesagt eben deutlich weniger. Und Hilfsorganisationen sagen, dass gerade immer wieder auch Hilfslieferungen blockiert werden. Also zum Beispiel auch, wenn es um wichtige Dinge geht wie Zelte und auch zum Teil medizinische Hilfsgüter, die dringend benötigt werden in den Krankenhäusern, die ja selbst oft stark beschädigt oder zerstört sind. Also die Lage ist nur, weil jetzt offiziell Waffenruhe herrscht, nicht auf einmal wieder gut dort.
Ja, wie ist denn dein Gesamteindruck? Also wenn du auf die ganze Region schaust, auch in Israel, die Geiseln sind ja freigelassen worden. Das wird ja so als die Haupterrungenschaft dieses Trump-Plans und natürlich auch die Waffenruhe gesehen. Alles andere ist brüchig. Es gab jetzt auch Informationen, dass man in US-amerikanischen Kreisen auch nicht glaubt, dass diese Waffenruhe lange halten wird. Das macht dir jetzt so ein bisschen die Runde. Wie ist die Stimmung in Israel? Wie nimmst du die wahr? Also zumindest jetzt vor 3 Tagen, als du weggegangen bist.
Natürlich war das ein enormer Moment, als die verbliebenen lebendigen Geiseln freigelassen wurden und endlich zurück nach Israel gekommen sind. Das war der Moment, auf den ganz viele Menschen ganz lange gewartet haben. Und ich habe das ja gesehen, gerade bei den Demonstrationen, wo Angehörige trotz aller Verzweiflung und scheinbaren Ausweglosigkeit und Perspektivlosigkeit immer wieder hingekommen sind. Und ich habe die Müdigkeit dieser Menschen in ihren Gesichtern gesehen und sie auch immer wieder gefragt, woher nehmt ihr die Kraft? Und die haben zu mir gesagt, für uns stellt sich die Frage gar nicht. Uns bleibt keine andere Wahl, als immer weiter zu kämpfen dafür, dass unsere Angehörigen rauskommen. Also war das ein enormer Moment. Und gleichzeitig sind nach wie vor Leichname von Geiseln im Gazastreifen. Und das ist auch Teil des Abkommens, dass die Hamas die auch zurückgeben muss. Das ist noch nicht komplett der Fall. Das heißt, das ist noch nicht abgeschlossen. Also wir sind eben auch noch in dieser ersten Phase. Und der Vorwurf von Seiten Israel gegenüber der Hamas ist auch, dass sie das absichtlich irgendwie rauszögert, um die Zeit zu nutzen, um sich selbst wieder zu stärken. Und natürlich.
Davon muss man ja auch ausgehen.
Ja, und bei vielen Menschen in Israel ist auch nur sehr vorsichtiger Optimismus. Keiner glaubt, dass das Problem jetzt gelöst sei. Also solange die Hamas im Gazastreifen ist, sagen die Menschen in Israel, ist das Problem nicht gelöst. Und deswegen ist ja die große Frage, Entwaffnung Hamas, wie soll das überhaupt funktionieren? Und da gibt es eben noch ganz, ganz viele Fragezeichen.
Drehtermin wurde gerade hier im Studio vereinbart für eine Institution am Rande des Gazastreifens. Da wird es dann wahrscheinlich einen Bericht demnächst geben. Haben wir ja schon eine kleine Exklusiv-Vorab-Info hier gehabt in SWR1, Leute. Frau Faulhaber hatte ich vorhin schon mal zitiert und die schreibt auch, seit der Waffenruhe wird in den öffentlich-rechtlichen Medien hier seit dem Waffenstillstand die Berichterstattung weitgehend eingestellt, schreibt sie. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber es ist deutlich ruhiger geworden, oder?
Ja, also eingestellt ist definitiv nicht der Fall. Wir berichten weiterhin. Aber es ist weniger geworden. Der Blick ist nicht mehr so stark in den Nahen Osten, gerade im Fernsehprogramm. Da muss man auch wirklich nochmal unterscheiden zwischen Radio und Fernsehen. Es gibt sehr viel weniger Platz im Fernsehen für Nachrichtenbeiträge zum Beispiel. Im Radio ist das anders, da ist sehr viel mehr Raum. Die Radiokollegen berichten sehr viel. Und ja, ich glaube, dadurch, dass ein bisschen weniger Berichterstattung im Moment im Fernsehen ist, kann der Eindruck entstehen, ist ja vielleicht alles okay und gelöst. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Es herrscht eine brüchige Waffenruhe und es wird gerade sehr viel darüber verhandelt und geplant und diskutiert, wie es im Gazastreifen weitergeht, wie man diesen Plan, diesen Trump-Plan auch weiter umsetzt. Und da sind die großen Fragen eben, ja, Entwaffnung der Hamas und wer soll in Zukunft als internationale Truppen in den Gazastreifen reingehen, um bei der Umsetzung von diesem Plan mitzuhelfen? Und dann natürlich auch so die ganz große Frage, aber da sind wir noch gar nicht eigentlich, wer soll den Gazastreifen in Zukunft regieren?
Ist das ein bisschen diese Logik im Nachrichtengeschäft? So, okay, jetzt ist gerade das ganz Akute vorbei, es gibt Krieg mehr, keine Zerstörung mehr, zumindest nicht großflächig. Es gibt ja noch vereinzelt auch Angriffe und Gefechte und auch Angriffe der Hamas. Aber entsteht da der fälschliche Eindruck, na, dann ist doch jetzt alles gut?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also nur weil man nicht berichtet oder weil gerade kein Platz ist für mehr Berichterstattung und weil Redaktionen vielleicht sagen, dass andere Themen gerade relevanter oder wichtiger sind, heißt das nicht, dass alles gut ist und dass alle Probleme gelöst sind. Ganz im Gegenteil. Und nur weil Trump von einem Friedensplan spricht, heißt das nicht, dass jetzt der große Frieden ausgebrochen ist, weil noch so viele Fragezeichen bei dem Ganzen eigentlich im Raum stehen. Und ja, das ist manchmal auch als Journalistin fast so ein bisschen das Frustrierende, dass vor allen Dingen dann viel Nachfrage nach Berichterstattung ist, wenn was in Anführungsstrichen passiert, wenn geschossen wird, wenn irgendwie Politiker irgendwas Krasses sagen. Sowas erregt dann die Aufmerksamkeit und na, der Alltag, der jetzt dort läuft, der trotzdem von großen Herausforderungen geprägt ist, der ist dann gar nicht so leicht abzubilden und vor allen Dingen, wenn hinter den Kulissen viel verhandelt wird, das lässt sich ja auch nicht so leicht zeigen.
Passieren tut ja trotzdem einiges gerade in der Region. War jetzt zuletzt die Rede von massiven Auseinandersetzungen israelischer Siedler, teilweise radikaler Siedler im Westjordanland. Jetzt ist wieder Olivenernte. Das ist was, das du auch schon öfter berichtet hast, glaube ich. Dann ist die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Region unterwegs. Hast du das mitgekriegt?
Ja, so ein bisschen am Rande habe ich es mitbekommen.
Ja.
Aber vor allen Dingen, um ehrlich zu sein, das Thema Angriffe der Siedler. Weil damit hatte ich mich auch schon beschäftigt im letzten Monat. Das hat massiv zugenommen, auch nach dem 7. Oktober im Schatten des Gaza-Krieges, dass radikale israelische Siedler Palästinenser und palästinensische Orte und landwirtschaftliche Flächen angreifen. Und im Moment ist Olivenernte im Westjordanland. Und da kommt es fast täglich zu Angriffen. Also das heißt, Siedler kommen oft maskiert, zünden Olivenhaine an oder greifen Bauern, die dort ernten, an. Da werden auch Es wird zum Teil wirklich extrem gewaltvoll. Es gibt schon seit langem so Aktivitäten, dass internationale Aktivisten und auch israelische Aktivisten da mitkommen. Das nennt sich Protective Presence. So die Vorstellung, dass man vielleicht noch ein bisschen für Sicherheit sorgen kann, wenn noch andere mit dabei sind. Aber man sieht immer mehr, dass das eigentlich auch nichts bringt, dass die wirklich vor gar nichts mehr zurückschrecken und auch Journalisten, auch Aktivisten angreifen. Und oft schreitet das Militär nicht ein. Ja. Und diese Situation, die eskaliert im Prinzip im Moment komplett.
Ja. Siedlergewalt im Westjordanland wird auch verurteilt, zum Beispiel von hohen Militärfunktionären und dem israelischen Staatspräsidenten. SWR1-Leute mit ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann. Das ist eine Geschichte, die in Israel, wie eigentlich alles, schon sehr differenziert auch diskutiert wird und kontrovers.
Naja, also man muss dazu sagen, diese Siedlerangriffe, die haben enorm zugenommen seit dem 7. Oktober und waren eigentlich nicht so ein großes Thema für die Schwere dieser Angriffe in der Zeit. Der Vorwurf von Menschenrechtsorganisationen, israelischen, war auch, dass die Regierung das hat geschehen lassen. Eine Regierung, in der ja auch Siedler sitzen. Eine Regierung, die in Teilen rechtsextrem ist. Und dadurch ist das eigentlich eher ja, ungewöhnlich, dass es da jetzt so klare Aussagen gibt. Aber die Situation eskaliert halt auch weiter. Und das ist jetzt wohl auch angekommen, dass da langsam irgendwie eingeschritten werden muss. Weil was uns Menschen immer wieder berichten und was auch Menschenrechtsorganisationen immer wieder dokumentiert haben, ist, dass das halt oft auch unter den Augen des Militärs passiert.
Mhm. Was ich aber auch meine ist, also wie erlebst du denn auch das Land Israel jetzt gerade? Also ich meine, das ist ja ein Ort, der jetzt von der Erleichterung geprägt ist, hast du vorhin gesagt, weil die Geiseln zurück sind, noch nicht alle Leichen, aber die Lebenden auf jeden Fall mal zurück sind. Was für ein Diskurs findet da jetzt statt? Also hat da auch eine Aufarbeitung all dieser Ereignisse jetzt begonnen oder ist da im Augenblick noch nicht so viel mit?
Einer der ganz großen Kritikpunkte, gerade von denjenigen, die immer wieder demonstriert haben, auch für die Freilassung der Geiseln, für ein Abkommen, war ja auch, dass die Regierung und Netanjahu sich nie der Verantwortung gestellt haben, einer Untersuchung, was die Verantwortung für den 7. Oktober auch betrifft. Also was da schiefgelaufen ist, wie das dazu kommen konnte. Und das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Und das Argument war immer wieder, wir sind im Krieg, da kann man sowas nicht machen. Und jetzt ist der Krieg ja eigentlich vorbei. Und diese Frage steht nach wie vor im Raum. Es ist eben auch, wir sind nach wie vor in dieser ersten Phase. Es sind nach wie vor Leichname von Geiseln im Gazastreifen. Also auch das ist noch nicht abgeschlossen und die Menschen beschäftigt, dass eben nach wie vor es eben auch noch die Hamas im Gazastreifen gibt. Also ja, aufatmen zunächst, aber gleichzeitig auch noch viel Unsicherheit. Ja, aber
wie erlebst du das? Weil ich stelle mir das so wie so eine innere Zerrissenheit vor. Das Land muss bis zum Zerreißen irgendwie auch innerlich gespannt sein. Auf der einen Seite befürworten viele das Vorgehen in Gaza, aber viele lehnen es auch ab, sind kritisch mit der Regierung. Gleichzeitig ist dieser Schmerz in der Bevölkerung über die Opfer des 7. Oktober 23. Ich stelle mir das sehr angespannt vor als Grundsituation, Grundtenor.
Ja, sehr angespannt, aber auch viel Erschöpfung. Also was ich so mitbekomme von den Menschen, viele wollten auch einfach, dass dieser Krieg endlich aufhört, weil das Land einfach erschöpft war. Und immer wieder die Nachrichten, dass auch israelische Soldaten in diesem Krieg fallen, dass die Sorge um die Geiseln, das hat die Menschen mürbe gemacht. Und das stand in Israel im Vordergrund, das muss man auch dazu sagen. Also die Sorge um die Geiseln, das war das Hauptthema. Es ging da weniger um das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und ich glaube, diese tiefen Brüche, die diese letzten zwei Jahre hinterlassen haben, die werden weiter bestehen. Das, was vielleicht vorher schon zerbrochen war an Vertrauen, an mangelndem, menschlichen Kontakt auch zwischen den beiden Seiten. Diese Gräben haben sich noch viel, viel weiter vertieft bei vielen. Und ich höre das tatsächlich oft, dass Menschen zu mir sagen, ja, es gibt keine unschuldigen Menschen, keine Zivilisten im Gazastreifen. Das höre ich ganz, ganz oft.
Mhm.
Also und also dieses
sehr polarisiert, sehr, schwarz und weiß.
Ja, Vertrauen, Mitgefühl.
Ja, wie gucken denn die Leute in die Zukunft? Also man muss sich auch keine Illusionen machen über die Ziele der Hamas. Die stehen ja fest und die sind der Erfahrung nach weder zu Verhandlungen bereit, noch an einer Koexistenz mit Israel interessiert. Also wie optimistisch, pessimistisch gucken die Leute in Israel und das, was du auch hörst, vielleicht auch in Gaza da in die Zukunft?
Also keiner ist so naiv zu denken, dass es jetzt vorbei wäre. Und dazu muss man aber auch immer wieder sagen, sogar der israelische Militärsprecher hat schon vor mehr als einem Jahr gesagt, die Hamas lässt sich nicht auf rein militärischem Wege besiegen. Und trotzdem ging dieser Krieg immer weiter. Und es braucht eine politische Alternative im Gazastreifen, damit es eine Alternative zu dieser Ideologie gibt. Weil die Hamas, dahinter steckt letztlich eine Ideologie. Und ob die nun mit einem anderen Gesicht wieder entsteht oder weiter als Hamas fungiert, tatsächlich ersetzt werden kann sie nur, wenn es eine andere Idee gibt und irgendwas, was den Menschen Hoffnungen dort gibt. Mhm. Und da ist jetzt die große Frage, wie das weitergeht. Laut diesem Trump-Plan soll es ja irgendwann wieder eine palästinensische Führung geben, aber wie die dann genau aussieht, ja, palästinensische Autonomiebehörde, wird das wirklich die Zukunft sein? Die Israelis sind da total dagegen. Die soll sich reformieren. Viele, wenn ich mit den Menschen im Westjordanland spreche, sind viele da auch komplett desillusioniert und sagen, das ist ein korrupter Haufen, verlängerter Arm der Besatzung. Denen vertrauen wir nicht. Also da ist so vieles offen. Ich glaube, für die Menschen im Gazastreifen, da geht es bei vielen jetzt erstmal darum, irgendwie weiter zu leben. Weil das die größte Herausforderung ist in diesen Trümmern und in dieser Perspektivlosigkeit und angesichts der nach wie vor schlechten Versorgung. Und für viele Menschen in Israel, gerade die Angehörigen der Geiseln, wo jetzt Geiseln wieder zurückgekehrt sind, kann jetzt vielleicht langsam so ein Prozess des Heilens beginnen. Aber auch da sind ja so viele Fragen noch offen, langfristige Fragen. Auch da würde ich sagen, nach wie vor sehr viel Schwere.
SWR1, Leute, seit 2021 ist Sophie von der Tann in Tel Aviv im ARD-Studio. Sophie, wie kam das eigentlich? Wie bist du da eigentlich hingekommen?
Im Flugzeug.
Danke dafür. Und du zum Flughafen im Taxi, ne?
Ja. Nee, mit der Bahn. Wie kam das? Also ja, ich habe mich im Studium schon beschäftigt mit der Region, habe begonnen, Sprachen zu lernen. Und habe mich immer sehr interessiert für den Nahen Osten, bin da viel gereist und konnte dann im Volontariat, also der journalistischen Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk, eine Station dort verbringen im Mai 2018. Da war auch schon einiges los, da wurde die amerikanische Botschaft verlegt nach, das war auch während Trump damals, nach Jerusalem. Da gab es massive Proteste im Gazastreifen. Und da hatten wir auch schon einiges zu tun. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck davon bekommen, was da los sein kann. Das war natürlich nichts im Vergleich zu dem, was ich dann jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt habe. Aber ich fand das einfach faszinierend, weil da so eine extreme Vielfältigkeit auf so kleinem Gebiet ist und so viele verschiedene Perspektiven und Lebensrealitäten. Und ja, dann hatte ich das Glück, dass diese Stelle frei wurde und dass ich da im August 2021 nach meiner Zeit im Hauptstadtstudio in Berlin hingehen konnte.
Genau, Quäntchen Glück ist wahrscheinlich auch immer dabei, aber man muss ja sagen, du hast schon ein bisschen auch eine maßgeschneiderte Ausbildung dafür, weil du hast ja gerade erzählt, was du studiert hast. Du sprichst aber Hebräisch und Arabisch unter anderem.
Ich tue mein Bestes. Also
ja. Ist das Voraussetzung, damit man da hingehen darf?
Nein.
Dass man zumindest eine der beiden Sprachen beherrscht?
Nein, das ist es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es mir enorm hilft, dass ich das zumindest versuche, weil man natürlich einen anderen Zugang zu den Menschen bekommt. Das sind total schwierige Sprachen. Ich lerne das auch weiterhin. Ich habe dienstags Hebräisch und Mittwoch Arabisch und manchmal komme ich da auch ziemlich durcheinander, weil die Sprachen manchmal erstaunlich ähnlich sind. Aber es ist keine Grundvoraussetzung. Aber ich denke, dass es einem sehr helfen kann.
Mhm. Und du machst da natürlich alles im Studio, also haben wir ja gesagt, von Tagesthemen über Social Media bis hin zu allem Möglichen. Du bist sowieso eine Social Media-affine Person. Du hast, glaube ich, bevor du in Tel Aviv warst, auch einige Podcasts mit angeschoben und gemacht.
Ja, also angefangen hat es eigentlich mit der News-WG. Das ist ein Nachrichtenkanal auf Instagram. Den haben wir damals zusammen mit Kollegen im Volontariat, also der journalistischen Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk, begonnen. Und wir waren so die Ersten, die News auf Insta gemacht haben. Mittlerweile ist das ja sehr verbreitet, aber damals war das noch gar nicht der Fall. Und unsere damalige Chefin meinte so, ja, ihr müsst zwischen die Lockenstäbe kommen. Und das war auch so unsere Idee, im Prinzip mit der Ansprache der Plattform, wie in einer WG man sich mit einer Freundin unterhält, News rüberzubringen. Das hat mir total Spaß gemacht. Das war eine große Herausforderung. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Die Abnahmen waren knallhart, weil es hieß, also so, ich weiß noch, während Brexit, Zollunion und solche Sachen, also so viel damit brauchst du uns gar nicht erst zu kommen. Bitte erklär mal, was das ist. Und sich hinter irgendwelchen großen Begriffen und Floskeln verstecken, das ging da gar nicht. Also ich fand das eine sehr, sehr gute Schule. Und dann, ja, habe ich im Hauptstadtstudio gemeinsam mit Kollegen den Podcast Mal angenommen gestartet, wo wir unterschiedliche politische Forderungen, Zukunftsszenarien durchgespielt haben. Mal angenommen, Deutschland steigt aus der EU aus. Mal angenommen, Deutschland exportiert keine Waffen mehr. Mal angenommen...
Utopien.
Also. Ja, also Utopien, Dystopien, wie auch immer man das sehen mag. Wir fahren alle nur noch E-Autos, wie auch immer. Ja. Und dann so verschiedene Szenarien aufmachen, was das möglicherweise bedeuten kann, um den Menschen dann die Möglichkeit zu geben, sich selbst aufgrund dessen eine Meinung zu bilden.
Ja.
Ja, und in Tel Aviv, vielleicht erwähne ich den auch noch mal kurz, Lost in the Ost, unser Podcast, den haben wir zu Beginn, die Vorbereitung lief schon deutlich länger, wurden dann überrumpelt vom 7. Oktober, aber haben dann so richtig gestartet und haben da auch einen tollen Story-Podcast, wenn man verstehen will, wie dieser Konflikt sich entwickelt hat, kann ich sehr empfehlen, Lost in the Ost, die Story.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen Werbung noch gemacht, das ist auch in Ordnung. Wenn man deinen Namen so liest, dann denkt man, Mensch, die Provenienz ist aber edel von der Tann und du stammst aus der Rhön und man erzählt sich, dass es ein Familienschloss gibt und ein riesiges Schaukelpferd.
Ein riesiges Schaukelpferd? Ja. Ein ziemlich klappriges vor allen Dingen und man braucht ziemlich Fantasie, um daran noch ein Pferd zu erkennen in diesem Holzgestell.
War es irgendwie klar, dass du Journalistin wirst? Wenn man von der Tann heißt, wird man dann Journalistin?
Meine Mutter ist Rechtsanwältin, mein Vater ist Forstwirt. Also ich würde sagen, ist nicht automatisch klar. Aber mir hat das immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe früh angefangen zu versuchen zu schreiben und habe dann Praktika beim Fernsehen und beim Radio gemacht. Und mir hat das eigentlich am meisten Spaß gemacht. Also unterschiedliche Medien und meine Stimme zu nutzen und Ton und Bild und damit immer so ein bisschen auch rumexperimentiert. Und ich weiß noch, ich hatte früher immer so als großes Vorbild Anne Will. Ich dachte mir, boah, das wäre so cool, wenn ich mal so einen Job machen könnte. Und finde sie immer noch wahnsinnig beeindruckend. Und als ich dann angefangen habe und meinen ersten Job nach meiner journalistischen Ausbildung begonnen habe, haben wir die News-WG gegründet. Also haben im Prinzip unseren eigenen Job kreiert, einen Job und eine Aufgabenbeschreibung, die ist, als ich vom Journalismus geträumt habe, noch gar nicht gab. Also Host von einem Nachrichtenformat auf Social Media. Und ich glaube, das steht so ein bisschen für die Veränderung in der Medienlandschaft und das, was mir auch Spaß macht, im Prinzip neue Sachen zu entwickeln, neue Wege, um vor allen Dingen auch junge Menschen anzusprechen, die vielleicht nicht mehr jeden Tag SWR1 hören.
Na, also.
Nicht jeden. Nein, aber also sozusagen... die hören dann Bayern 1.
Sophie von der Tann ist bei uns in SWR 1. Leute, Sophie, der 7. Oktober 2023, ich glaube, für die ganze Welt gibt es einen davor und danach, vor allem natürlich für die Menschen dort in der Region, in Israel und in Gazastreifen. Du warst damals da an dem Tag, wie hast du den Tag erlebt?
Ich bin so wie ganz viele Menschen in Israel morgens vom Raketenalarm geweckt worden und habe dann auf meinem Handy die Videos gesehen aus der Grenzregion zum Gazastreifen mit Pickups, mit bewaffneten Terroristen, die in israelischen Ortschaften sind und konnte es nicht ganz fassen, was da eigentlich abläuft. Und zwar ziemlich schnell klar, so, das hat eine andere Dimension, es gibt Krieg. Aber was für eine Dimension das hatte, das wurde dann erst so nach und nach klar. Und wir sind dann zu einem Krankenhaus im Süden, in der Nähe vom Gazastreifen, wo wirklich im Minutentakt die Verletzten eingeliefert wurden. Und das werde ich nicht vergessen, die Verzweiflung von den Menschen, die dort nach Angehörigen gesucht haben. Da war ja noch total viel unklar. Es war dauernd Raketenalarm, Kämpfe in dem Gebiet. Ja, das ist ein Tag, den viele Menschen und ich auch nicht vergessen werden.
Das war so eine Situation, in der auch relativ schnell klar war, jetzt hier passiert gerade was ganz Schlimmes, oder?
Ja, also es drangen ja dann so nach und nach immer mehr Informationen aus den Kibbuzim raus von diesen brutalen Angriffen dort, wo Frauen, Kinder, Väter, Großeltern, Menschen einfach brutalst getötet wurden. Und man konnte auf Social Media Videos davon sehen. Aber es kam eben so nach und nach, wurde uns erst so die volle Dimension klar. Auch was das Verschleppen der Geiseln zum Beispiel betrifft. Wie viele da eigentlich verschleppt wurden.
Ich meine, dieser Umgang, diese ganzen entsetzlichen Dinge zu sehen, es gab das ja am Anfang für alle zu sehen. Die meisten von uns haben zum Glück diese Bilder ungeschnitten, ungekürzt nicht zu sehen bekommen. Du aber schon, nehme ich mal an, oder ihr im ARD-Studio.
Ja, ich habe davon sehr viel gesehen.
Und dann natürlich auch die Bilder aus dem Gazastreifen in dem nachfolgenden Krieg, der ja dann ziemlich schnell auch dann losbrach mit voller Härte. Diese entsetzlichen Dinge so zu sehen, aus der Nähe zu erleben über einen längeren Zeitraum, was hat es mit dir gemacht?
Das ist wahnsinnig kräftezehrend und natürlich denkt man sich auch manchmal, wie kann das sein, dass so schreckliche Dinge einfach passieren und Menschen so handeln? Und was ich ganz oft dann, also ich habe natürlich die wahnsinnige, das wahnsinnige Leid der Angehörigen der Geiseln in Israel mitbekommen, die gebangt haben, die gleichzeitig andere Angehörige zu Grabe tragen mussten. Und wir haben über unsere Ortskräfte im Gazastreifen und den Kontakt, den wir zu den Menschen dort hatten, mitbekommen, wie die dann im Laufe der letzten 2 Jahre gelitten haben und immer wieder gesagt haben, wie kann das sein, dass die Welt zusieht, wie wir hier vertrieben werden, ausgehungert werden, unser ganzes Leben hier im Prinzip zerstört wird. Da war auch ein unfassbares Leid, was wir jeden Tag gesehen haben.
Nimmt man das mit ins Bett, nach Hause, in die Freizeit? Also selbst mir ging es so, ich habe nicht von dort berichtet, dass ich oft nachts gedacht habe, hoffentlich kommt niemand und holt meine Kinder ab. Oder dass ich zutiefst dankbar war, dass es eben hier in Deutschland wir in dieser Sicherheit leben dürfen. Wie war das bei dir?
Ja, natürlich nimmt man das mit. Man kann das nicht einfach abschalten. Vor allen Dingen, wenn man im Land ist, dann ist man ja umgeben von dem Thema. In Tel Aviv kann ich zwar ein relativ normales Leben führen, auch schon seit längerem. Ich bin da in meinem Alltag kaum eingeschränkt gewesen. Und man hätte fast so denken können, was ist denn eigentlich los? Obwohl man dann sehe ich auf dem Weg irgendwie die Plakate von Geiseln, Menschen, die gelbe Schleife tragen, in Solidarität mit Geiselangehörigen und den Geiseln, wo man dann schon sieht, so, ja, das Thema ist natürlich irgendwie da, aber 70 Kilometer weiter südlich, dieser schreckliche Krieg. Und ich erinnere mich daran, wie ich über meiner Wohnung die Helikopter gehört habe, auch bei der ersten Waffenruhe schon die Geiseln zurückgebracht haben, die freigelassen wurden, ins Krankenhaus um die Ecke von mir oder wie ich vom Strand Bombardierungen im Gazastreifen hören konnte. Also man kann nicht einfach sagen, so ich verlasse jetzt das Büro und mache einen Computer aus und dann ist alles vorbei. So ist es nicht.
Fühlt sich das nicht auch ein bisschen absurd an, dass man sich theoretisch an den Strand legen könnte und am 7. Oktober waren irgendwie keine 100 Kilometer entfernt die Leute in ihren Kibbuzen aus dem Schlaf ermordet, vergewaltigt, verstümmelt worden und dann in Gaza 70 Kilometer weiter. Kommt einem das manchmal so absurd, widersinnig vor?
Vollkommen absurd. Vor allen Dingen diese unterschiedlichen Lebensrealitäten auf engstem Raum und ja, auch ein gewisses Verdrängen wahrscheinlich auch einfach. Und also ich muss immer dran denken, wie ich in einem Coffeeshop stand und mir gerade meinen Hafer-Cappuccino bestellt habe und mich irgendwie noch entscheiden musste, welches Gebäck ich jetzt noch dazu nehme, während ich auf meinem Handy im Sommer Fotos empfangen habe von unserem Kameramann im Gazastreifen, der gerade mit einem ausgemergelten Kind dort gedreht hat, weil die Hungersnot so schrecklich war, weil kaum Hilfslieferungen reingekommen sind.
Sophie, blickst du heute anders auf die Welt als vor 5 Jahren? Gibt es die Sophie von vor 5 Jahren noch?
Sie hat sich wahrscheinlich verändert. Also ich glaube, was wir mit beobachten konnten, ist der Zerfall der internationalen Rechtsordnung. Also zu sehen, was auch im Gazastreifen passiert und wenn wir uns anschauen, wie damit jetzt politisch umgegangen wird, wenn wir uns anschauen, wie jetzt diese Waffenruhe entstanden ist, das war eine Beobachtung, die wir besonders in den letzten Jahren machen konnten und die natürlich sehr an diesem Weltbild gerüttelt hat, mit dem ich aufgewachsen bin, diesem Nachkriegs- und vor allen Dingen auch nach Kalte Kriegs-Weltbild einer internationalen Rechtsordnung mit Regeln, mit einem, ja, einem regelbasierten System. Und ich glaube, für mich ganz persönlich, mir ist noch mal viel mehr deutlich geworden, wie dankbar ich sein kann, eine Heimat zu haben, die sicher ist, die nicht umkämpft ist, wo ich genügend Essen kriege und ja nicht darum fürchten muss, von Terroristen aus dem Bett gezogen zu werden oder bombardiert zu werden. So Dinge, die wir vielleicht vollkommen selbstverständlich finden und uns im Alltag gar keine Gedanken darüber machen. Das ist auch gut so, sollte auch so sein. Mhm. Aber mir ist es wirklich in diesen letzten 2 Jahren, wo ich so viel Leid gesehen habe und so viel existenzielle Bedrohung, ist mir das wirklich deutlich geworden, wie dankbar man dafür sein kann.
Und du hast es aus der Nähe gesehen. Wo findet man da Halt? Also ist man da irgendwie persönlich angebunden oder vielleicht auch im Team bei euch im ARD-Studium? Also stützt ihr euch da gegenseitig? Stützen dich Menschen?
Ja, komplett. Also das ist das Wichtigste, ein gutes Team zu haben. Wir haben einen tollen Studioleiter, Christian Limpert. Ich habe tolle Kollegen bei den anderen Korrespondenten in unserem Team. Und da sich auszutauschen, Sorgen, Zweifel teilen zu können, das hilft enorm, auch einen guten Freundeskreis zu haben, auch der erweiterte Kollegenkreis mit anderen Korrespondenten in Israel, aber auch Freunde vor Ort zu haben. Also ich habe israelische Freunde, ich habe palästinensische Freunde, sich mit denen auszutauschen und natürlich meine Familie, die immer erreichbar ist und sich oft auch meldet und wir sind sehr eng. Und ich glaube, also darüber habe ich auch mit Kollegen schon viel gesprochen. Gerade in solchen Situationen ist tatsächlich, gehört es, finde ich, auch zu einem professionellen Arbeitsalltag dazu, wenn man aus Krisengebieten berichtet, sich auch mal psychologische Unterstützung zu holen, um Dinge einordnen zu können, was man erlebt, was man sieht, was man erfährt. Gestern Abend, das ist mir bisher noch nie passiert, wir sind hier durch schwäbische Land gefahren und ich sehe auf einmal am Horizont hinter dem dunklen Wald so ein bisschen rot aufleuchten. Und mein erster Gedanke war Bombardierung. Mhm. Und ich fahre hier in Schwaben durchs Land. Und es sind diese Bilder, die sich so tief eingebrannt haben. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu verarbeiten. Und dafür hilft es manchmal, mit jemandem zu sprechen, der einem hilft, das einzuordnen, zu sagen, ja, das sind typische Erfahrungen, die man macht, so und so. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, wenn man das aus der Nähe sieht und dann natürlich auch hier die Diskussion mitverfolgt, die natürlich sehr polarisiert ist, auch über diesen Konflikt, denkt man da manchmal, es wäre gut, wenn wir uns mehr bewusst machen würden, in welcher privilegierten oder aus welcher privilegierten Situation heraus wir hier diskutieren?
Ja, absolut.
Also ich glaube, dass man jetzt den Zeigefinger heben muss, um Gottes Willen.
Nein, und ich glaube, man darf jetzt auch nicht so tun, als ob wir haben hier keine Probleme, nur weil woanders das noch viel schlimmer ist. Das wäre Whataboutism und das finde ich auch Quatsch. Aber ich glaube, es hilft natürlich nie, sich darüber bewusst zu sein, was man hat und nicht nur, was einem fehlt. Und dass man, wenn man von außen auf Dinge schaut, vielleicht vieles auch gar nicht verstehen kann, was dann vor Ort abläuft und wie komplex manche Zusammenhänge sind und wie unterschiedlich die Perspektiven und die Emotionen dort sind.
Wenn ich dich das mal noch fragen darf, jetzt, das stellt ja auch das eigene Privatleben total auf den Kopf. Also wenn ich mir überlege, du bist jetzt Anfang 30, Anfang Mitte 30, wenn man da irgendwie überlegt, was andere Leute mit Anfang 30 machen, die rennen durch die, in der Regel durch irgendwelche Bars und Clubs einer größeren deutschen Stadt und amüsieren sich da, machen gerade Karriere irgendwo im Ausland oder so. Ist dir das manchmal bewusst, dass du da einfach einen ganz anderen Weg gerade gehst und ganz andere Erlebnisse hast, die dich auch anders prägen werden? Oder machst du dir das gar nicht so bewusst?
Ich glaube, Menschen machen ja ganz unterschiedliche Dinge in meinem Alter. Also es gibt auch viele, die nicht im Ausland durch Bars rennen, sondern ich weiß nicht.
Also machst du da gar nicht so große Gedanken drum?
Nee, mich erfüllt dieser Job, so anstrengend er ist. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Arbeit machen kann. Ich habe das Gefühl, das ist ein wichtiger Job, der mich fordert, aber natürlich auch sehr an Kräften zehren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, mal Pausen zu machen und auch mal rauszukommen und eben ein gutes Netzwerk an Kollegen, Freunden zu haben.
Sophie von der Tann ist bei uns, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv und viel gesehen worden in den letzten 2 Jahren. Bist du natürlich durch die Flut der Ereignisse, über die du berichtet hast. Dafür wird man natürlich auch ausgezeichnet. Oder was heißt natürlich, du wurdest dafür ausgezeichnet 2024 als Journalistin des Jahres. Du bekommst jetzt gerade oder demnächst den Hans-Joachim Friedrichs-Preis, einen sehr renommierten Journalistenpreis. Viele Ehrungen, aber es gibt auch eine Menge Kritik. Zum Beispiel nach einem Tagesschau-Kommentar am 12. Mai zum Jahrestag deutsch-israelische Beziehungen von Vertretern Israels vor allem. Der israelische Botschafter zum Beispiel hat dich sehr kritisiert, auch einige Zeitungen. Deine Berichterstattung sei zu einseitig. Wie reagierst du darauf?
Ich mache meinen Job so gut ich es kann. Und ich glaube, mein Job ist, so zu berichten, dass dort viele verschiedene Perspektiven drin sind, dass wir Dinge auch hinterfragen. Als Journalistin ist, würde ich sagen, meine Grundaufgabe, Dinge kritisch zu hinterfragen und nicht Dinge einfach hinzunehmen. Und ich glaube, wenn es um Kritik geht, muss man sich immer fragen, oder um Vorwürfe, was ist da dran? Von wem kommen die? Aus welcher Motivation möglicherweise heraus? Auch politische Motivation. Und handelt es sich dabei um konstruktives Feedback, basierend auf diesen genannten journalistischen Kriterien, dass man eben auch anerkennt, dass es, dass Dinge hinterfragt werden und kritisch eingeordnet werden mit Experten und dann eine Vielzahl an Perspektiven zeigt? Oder handelt es sich auch um ja letztlich gezielte Einschüchterungs- oder Diffamierungskampagnen?
Hat sowas
oder
stattgefunden?
Möglicherweise sogar noch darüber hinaus Hass und Hetze im Netz, die auch justiziabel sein kann.
Hat das stattgefunden?
Ja, sowas. Also ich gebe sowas auch an unsere Rechtsabteilung weiter.
Wie ist da, wie geht ihr damit um im Studio in Tel Aviv?
Also ich glaube, es gibt natürlich unterschiedliche Ebenen. Ich bin total offen für konstruktives Feedback und ich finde, man muss sich immer fragen, was kann man besser machen, was kann man anders machen, weil man muss ganz viele Entscheidungen treffen und gerade wenn man in so kurzer Zeit sehr komplexe Dinge erklären muss. Aber wenn es eine Grenze überschreitet und nichts mehr mit konstruktivem Feedback, sondern mit Beleidigungen, haltlosen Anschuldigungen und wie gesagt, versuchen zusammenhängt, wirklich ein Mundtot zu machen oder ja, einzuschüchtern, zu diffamieren, dann muss man sich da klar dagegen stellen, sich selbst davor schützen und sich einfach immer wieder bewusst machen, so sind unsere journalistischen Standards, so machen wir unsere Arbeit, wir machen sie sauber, wir machen sie ordentlich und das ist einfach unser Job.
Und Fehler können passieren.
Fehler können passieren, klar.
Wie lange bleibst du noch in Tel Aviv? Wie lange willst du noch in Tel Aviv bleiben als Korrespondentin?
Ich bin noch bis nächsten Sommer da.
Das ist offiziell, danach geht's nicht weiter?
Bis dahin geht mein Vertrag, ja.
Wie guckst du denn in die Zukunft? Also da gab es auch eine Frage, gab es viele Fragen, noch ein paar Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Markus Greiner aus Schorndorf, der sagt, die Lage ist ja sehr komplex, viel zu viele reduzieren den Konflikt auf 2 Seiten, schwarz und weiß, gut und böse. Wie schaffen Sie es, also wie schaffst du es, sich nicht von der Polarisierung aufreiben zu lassen?
Ich glaube, es ist einfach total wichtig, immer mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Sich immer wieder unterschiedlichen Perspektiven auszusetzen auch und Dinge zu hinterfragen und nicht einfach einem Narrativ hinterher steuern. Und dann sieht man auch die Vielschichtigkeit. Auch wenn es natürlich, keine Frage, eine starke Polarisierung gibt und ich auch sehr viele krasse Dinge höre. Aber dann auch immer wieder zu sehen, es gibt auch andere Meinungen, es gibt auch andere Perspektiven und sich da immer, ja, immer wieder überraschen und hinterfragen.
Klaus Oswald aus Eberding möchte wissen, wie frei bist du bei den Kommentaren vor der Kamera? In welcher Sprache sprechen Sie mit den Menschen vor Ort? Haben wir geklärt, Hebräisch und Arabisch. Kannst du es ja
Ich versuch's so gut es geht zu tun.
Das ist ja schon mal toll.
Wie frei bin ich? Also ich sage, was ich selbst sagen will vor der Kamera.
Du bist frei.
Ja, also da schreibt mir keiner einen Text vor.
Zum Thema Einseitigkeit von Christine Ammann kommt der Kommentar. Ich habe leider den Eindruck, dass die ARD, speziell die Tagesschau, israel-kritische Berichterstattung nicht gerne bringt. Ich verlasse mich da mehr auf BBC oder Al Jazeera.
Das ist tatsächlich ein Eindruck, den ich oft höre. Also, dass internationale Medien kritischer berichten. Wir Ich würde sagen, unser Job ist, so breit wie möglich zu berichten über die unterschiedlichen Themen, die es gibt. Mhm. Wir haben vor kurzem über Foltervorwürfe in israelischen Gefängnissen berichtet. Wir berichten gleichzeitig auch über das Leid der Geiseln. Und wir versuchen, ein möglichst breites Bild der Lage vor Ort zu geben, der unterschiedlichen Perspektiven und der unterschiedlichen Situationen dieser Menschen, sei es in Israel, im Westjordanland und dem Gazastreifen. Und das ist eine große Herausforderung, gar keine Frage. Mhm. Wir versuchen, das so gut es geht zu tun auf den Programmen, die es gibt. Und manchmal konkurrieren wir auch einfach mit anderen Sendeplätzen. Also im Fernsehen ist begrenzter Platz. Ich hatte schon mal erwähnt am Anfang der Sendung. Und wenn halt gerade irgendwo anders was passiert, dann kann es auch sein, dass wir einfach aus der Sendung fliegen, weil es passiert halt woanders was.
Oft ist das Format auch die Grenze, die einem gesetzt wird. Das kennen wir ja auch. Viele sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg für einen dauerhaften Frieden, für eine dauerhafte Koexistenz von Israelis, von Palästinensern in der Region. Und viele glauben auch nicht daran, dass es in absehbarer Zeit dazu kommen wird. Die Frage kam auch von Helmut Ritter aus Buch. Die Ideallösung muss doch die UN-unterstützte Zwei-Staaten-Lösung sein. Alles andere wird immer wieder zu Krieg führen. Glaubst du dran?
Also ich kann da nur berichten, ich war im Westjordanland an dem Tag, als viele Staaten Palästina als Staat anerkannt haben und wollte mal hören, was die Menschen vor Ort dazu sagen. Und die waren ziemlich ungerührt, weil sie sagen, ja, ist ja schön und gut, aber an unserer Realität hier vor Ort ändert das nichts. Unsere Realität ist israelische Militärbesatzung mit Checkpoints, wo man stundenlang warten muss, ewig braucht, um von A nach B zu kommen, Militärrazzien. Die sagen, wo soll denn dieser Staat eigentlich entstehen? Man sieht, wenn man sich umschaut, auf vielen Hügeln israelische Siedlungen und auch weitere, die gebaut werden oder sogenannte Außenposten, wo einfach auch zum Teil wirklich radikale Siedler sich das Land nehmen. Also die Zeichen stehen gerade in eine ganz andere Richtung. Die gehen eher schrittweise Annexion des Westjordanlandes. Das ist auch tatsächlich ja mehr oder weniger erklärtes Ziel, das Land einzunehmen von Seiten rechtsextremer Politiker, die auch in der Regierung mitsitzen. Da ist eher Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit auf der palästinensischen Seite.
Du wirst für uns dranbleiben. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Danke auch für deine Arbeit. Und übrigens gab es ja auch ein Dutzend mindestens Zuschriften, die dich über den grünen Klee loben und dich ganz toll finden. Das gebe ich dir noch mit und danke nochmal, dass du da warst. Sophie von der Tann.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.